Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silvia Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík wird der Regierung die Entsendung von ca. 120 tschechischen Fallschirmspringern nach Afghanistan vorschlagen. Sie sollen sich dort an der internationalen Antiterroroperation Enduring Freedom beteiligen. Um die Entsendung hatte der Oberbefehlshaber der Militäroperation die Tschechische Republik gebeten. Wenn sie von Regierung und Parlament gebilligt wird, könnten die tschechischen Soldaten ab 1. Februar maximal 4 Monate in Afghanistan eingesetzt werden. Die Tschechische Republik kann der geplanten schnellen Eingreiftruppe der NATO seine bereits im Einsatz bewährten Einheiten zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Einheiten zum Schutz vor chemischen und bakteriologischen Waffen, erklärte der tschechische Botschafter bei der NATO, Karel Kovanda, am Mittwoch beim Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Warschau. Der Plan zur Bildung der alliierten Eingreiftruppe war am Dienstag vom US-amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld in Warschau unterbreitet worden. 2 Jahre nach Abschluss eines bilateralen Vertrages hat Österreich bereits mehr als 33 Millionen Euro an über 10.000 ehemalige NS-Zwangsarbeiter aus Tschechien bezahlt. Diplomaten beider Länder lobten die humanitäre Geste am Donnerstag während einer Bilanzpressekonferenz in Prag als Beitrag zur Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen. Vertreter tschechischer Opferverbände dankten der Regierung in Wien für die Zahlung. Die Frist für tschechische Anträge läuft am 27. November ab. Die tschechische Regierung will mit schrittweisen Lohnerhöhungen verhindern, dass weitere Ärzte nach Deutschland abwandern. Vor allem Kliniken in Bayern und Ostdeutschland locken mit Hilfe von Stellenangeboten in der Fachpresse tschechische Ärzte an. Die seit 2 Monaten amtierende Gesundheitsministerin Maria Sočková habe bei einem Treffen mit dem Präsidenten der Ärztekammer David Rath einen kräftigen Gehaltszuwachs innerhalb von 4 Jahren versprochen, berichtete die Prager Zeitung Pravo. Wie viele Ärzte Tschechien bereits verlassen hätten, konnte Rath nicht sagen. In Deutschland können sie etwa das Dreifache verdienen. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch eine wesentliche Änderung des ab 1. September in Kraft getretenen Transplantationsgesetzes beschlossen. Anhand des Kabinettsbeschlusses soll es in Zukunft für die Entnahme von Organen und den Beginn einer Organtransplantation genügen, wenn beim Spender der Gehirntod eindeutig festgestellt wurde, erklärte Gesundheitsministerin Marie Sočková am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Die Unzulänglichkeit des neuen Transplantationsgesetzes bestand bisher darin, dass für die Entnahme der Organe erst die Obduktion des toten Spenders abgewartet werden musste, was eine Transplantation praktisch unmöglich gemacht hatte. Der tschechisch-deutsche Grenzübergang Zinnowitz-Altenberg wird am 1. Oktober um 6 Uhr wieder für den Pkw, Bus und Lkw geöffnet, allerdings nur für Fahrzeuge mit einem Gewicht von maximal 3,5 Tonnen. Der Grenzübergang ist seit Mitte August wegen der durch das Hochwasser zerstörten Straßen auf beiden Seiten der Grenze geschlossen. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt sie jetzt Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. Auf unserer heutigen Sendung haben wir einiges für Sie vorbereitet, und zwar Beiträge zu folgenden Themen. Die Lehrergehälter und die Renten in Tschechien werden ab dem 1. Januar 2003 steigen, allerdings nur in geringem Ausmaß. Der tschechische Rat für die Opfer des Nationalsozialismus und der österreichische Versöhnungsfonds zogen in Prag Bilanz zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Und anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen wurden in Prag Sprachpreise im Rahmen des Projektes Label verliehen. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe Begegnungen hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Die Gehälter der Angestellten des öffentlichen Dienstes sowie die Höhe der Alterspensionen sind Dauerbrenner in der politischen Diskussion der Tschechischen Republik. Beide gelten gemeinhin als chronisch niedrig. Und zu beiden Problembereichen sind am Mittwoch wichtige Entscheidungen gefallen. Hören Sie mehr im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Zwei Sektoren, die sich im Staatshaushalt ausgabenseitig wiederfinden, nämlich die Lehrergehälter und die Pensionen, standen in den letzten Wochen besonders intensiv zur Diskussion. Denn das Budget ist durch die Folgen der Überschwemmungskatastrophe vom August schwer belastet und es ist daher nicht ganz einfach, zusätzliche Geldmittel für Gehaltserhöhungen in den Bereichen, die es am dringendsten nötig hätten, locker zu machen. Die beiden zuständigen Ressortverantwortlichen aber, also Schulministerin Petra Buzková und der Minister für Arbeit und Soziales Zdeněk Škromach, haben sich nun in regierungsinternen Verhandlungen zumindest teilweise durchgesetzt. Die Lehrergehälter werden um durchschnittlich 1250 Kronen, das sind etwa 40 Euro im Monat, steigen. Darauf einigte sich Schulministerin Buzková mit Finanzminister Bohuslav Sobotka. Immerhin sind das um 250 Kronen mehr als ursprünglich geplant. Der Staatshaushalt wird dadurch mit über 800 Millionen Kronen, also etwa 27 Millionen Euro mehr, belastet. Bei den niedrigen Lehrergehältern Tschechiens ist das zwar nur ein erster Anfang. Gewerkschaftschef Jaroslav Rössler zollte Buzková dafür dennoch großes Lob.
Zweifellos ist dies gut und ein bedeutendes Signal, auch wenn die Situation bei den Lehrergehältern damit noch lange nicht endgültig geklärt ist. Aber es zeigte sich, dass es von Premier Spittler sehr klug war, eine so starke Person an die Spitze des Schulministeriums zu stellen. Denn in dieser komplizierten Situation mehr als 800 Millionen Kronen zusätzlich auszuhandeln, das ist zweifellos ein großer Erfolg.
Was die Pensionen betrifft, so werden diese um durchschnittlich 231 Kronen, das sind nicht einmal 8 Euro monatlich, auf etwa 7000 Kronen, also 235 Euro, ansteigen. Auch im Verhältnis zur Kaufkraft der tschechischen Krone im Inland ist dies ein sehr geringer Betrag. Arbeits- und Sozialminister Zdeněk Škromach verbucht für sich dennoch einen Teilerfolg.
Ich persönlich bin nicht ganz davon überzeugt, dass man hier am richtigen Platz spart. Doch ich bin ganz froh darüber, dass ich es letztlich erfolgreich verteidigen konnte, dass es überhaupt zu einer Erhöhung der Pensionen kommt. Denn in den Debatten, die der jetzigen Entscheidung vorangingen, wurde intensiv darüber gesprochen, die Pensionen überhaupt nicht zu valorisieren.
Lehrer müssen durchaus als Schlüsselarbeitskräfte gelten, deren Qualifikation und damit auch deren Entlohnung der Wichtigkeit ihrer Funktion entsprechen sollte. Und die Einhaltung eines stabilen Generationsvertrages sollte bestimmt ebenfalls im Interesse aller sein. Wenn die Hochwasserschäden sich im nächsten Budget nicht mehr so dramatisch bemerkbar machen werden, dann müssen in beiden Bereichen wohl die nächsten Schritte unternommen werden.
Der österreichische Versöhnungsfonds und der tschechische Rat für Opfer des Nationalsozialismus zogen am 26. September in Prag Bilanz in Bezug auf ihre gemeinsame Arbeit im Bereich der Entschädigungen von NS-Zwangsarbeitern. Katrin Slieber berichtet.
Seit ziemlich genau einem Jahr erhalten Berechtigte aus der Tschechischen Republik, die während des Zweiten Weltkrieges gezwungen wurden, auf dem Territorium des heutigen Österreichs Zwangs- und Sklavenarbeiten zu verrichten, Entschädigungszahlungen vom österreichischen Versöhnungsfonds. Seit Beginn der Auszahlungen sei es gelungen, bereits 10.326 Opfern des Nationalsozialismus Entschädigungsleistungen zukommen zu lassen, heißt es in der gemeinsamen Presseerklärung. Die Höhe der Auszahlungsbeträge richtet sich danach, in welchen Bereichen die Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Klaas Daublebski, Botschafter der Republik Österreich in Prag, erläutert die Staffelung der Beträge.
Es gibt verschieden hohe Beträge je nach Art des Einsatzes. Sogenannte Sklavenarbeiter, die also in Lagern festgehalten waren, erhalten eine einmalige Geldleistung von 7.630 Euro. Industriearbeiter, das ist das Gros der Zwangsarbeiter, erhalten 2.544 Euro. Und Arbeiter, die in der Landwirtschaft eingesetzt waren, das bekommen 1453 Euro.
Darüber hinaus erhalten beispielsweise Frauen, die gezwungen wurden, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, zusätzliche Leistungen. Anträge auf Entschädigungszahlungen können noch bis zum 27. November diesen Jahres gestellt werden. Herr Daublebski äußerte sich dazu, warum eine Frist für die Leistungen festgesetzt wurde.
Es muss eine solche Aktion zu Ende geführt werden. Es ist ja auch davon auszugehen, dass die potenziellen Antragsteller sehr alt sind. Ein Fonds kann ja nicht ewig also irgendwo ein Dasein fristen, sondern es ist dann sinnvoller, die übrig bleibenden Fondsmittel für soziale Projekte zu verwenden. Es wurde erwähnt hier, dass zum Beispiel in gewissen Härtefällen, also gesundheitlichen Fällen, dann zu Lasten des Fonds eine Operation durchgeführt werden kann, dergleichen.
Der Entschädigungsanspruch überträgt sich automatisch in gleicher Höhe an Kinder der Personen, die in den Berechtigtenkreis fallen, falls die Berechtigten selbst inzwischen verstorben sind. Der stellvertretende Außenminister der Tschechischen Republik, Herr Jindrák, hebte lobend hervor, dass die Abwicklung der Anträge auf äußerst unbürokratische und schnelle Weise vonstatten gegangen sei.
Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen wurden am Donnerstag im Prager Schulministerium die Sprachpreise im Rahmen des Projektes Label verliehen. Für Radio Prag war Dagmar Keberlauer vor Ort. Dagmar, kannst du uns vielleicht zuerst sagen, wozu dient eigentlich dieses Projekt?
Ja, dieses Projekt wurde von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und die Tschechische Republik wurde am Ende des vergangenen Jahres dazu mit eingeladen. Und das Hauptziel dieses Projektes ist, innovative Sprachunterrichtsweisen zu unterstützen. Und das ist auch eines der Hauptziele des tschechischen Schulministeriums. Deshalb haben sie dieses Projekt übernommen und unterstützt durch die Agentur Socrates. Und von Tschechien haben sich 14 Projekte, also aus 14 verschiedenen Schulen, angemeldet, aus ganz Tschechien. Und die Projekte betrafen Sprachen, die folgenden Sprachen: Tschechisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
Und natürlich bestimmt auch die englische Sprache. Ja, nun hätte ich gern noch gewusst, nach welchen Kriterien wurden eigentlich die Gewinner ausgesucht?
Also die Kriterien wurden auch von der Europäischen Kommission festgesetzt und so wurde das auch in der Tschechischen Republik angewendet. Und zwar waren dass das Projekt sich zumindest auf zwei Fremdsprachen beziehen muss, innovativ genug sein muss, dass es den normalen klassischen Unterrichtsrahmen überschreitet und dass es auch dass den Kampf gegen Rassismus zum Beispiel unterstützen muss. Und Bei dieser feierlichen Preisverleihung wurden dann die 6 Schulen, die ausgezeichnet wurden, die waren dabei und haben dann persönlich die verschiedenen Preise sowie Sprachkurse sowie für Lektoren als auch für die Schüler im Ausland oder Wörterbücher, die vom Institut Français oder vom Goethe-Institut gespendet wurden, übernommen. Und es war auch interessant, sich anzuhören, die Präsentationen der anwesenden Schüler. So hat das zum Beispiel eine Schülerin aus České Budějovice, Budweis, präsentiert.
Es gibt viele Gründe, warum ich sehr froh bin, dass ich an diesem Projekt teilzunehmen. Die 2 Wochen, die wir in den schönen Städten České Budějovice und Passau verbrachten, ermöglichten uns eine positive Lebenserfahrung zu machen. Jeder von uns konnte seine eigenen Interessen und Gedanken ausdrücken. Was ich an dem Projekt vor allem schätze, ist, dass wir Schritt für Schritt die Verbindungslinien fanden und so das Nachbarland kennenlernen konnten. Wir beschäftigten uns mit der Kultur, mit der Literatur. Vor allem waren wir mit der Vorlesung Dvorák über Karel Klostermann begeistert, genauso wie mit der Kulturpräsentation am Beispiel von Jiří Trnka.
Am Mittwoch wurde in der Prager Botschaft der Bundesrepublik Deutschland dem bekannten Vertreter der katholischen Ackermann-Gemeinde, Pater Anton Otte, eine der höchsten deutschen Auszeichnungen für seine Verdienste um die tschechisch-deutschen bzw. sowjetendeutschen Beziehungen überreicht. Mehr erfahren Sie aus dem folgenden Gespräch, das Sitka Mladková mit Anton Otte führte.
Herr Otte, die deutsche Bundesregierung hat Ihnen das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen. Diese hohe Auszeichnung haben Sie am Mittwoch in der deutschen Botschaft zu Prag aus den Händen von Botschafter Michael Lieberl entgegengenommen. Damit habe man Ihr langjähriges Engagement im Prozess der tschechisch-deutschen Aussöhnung gewürdigt, wie es der Sprecher der tschechischen Bischofskonferenz Daniel Herrmann formulierte, so die offizielle Erklärung. Meine Frage an Sie ist, welchen konkreten Inhalt hatte dieses Engagement und was war für Sie am Anfang, also nach der politischen Wende 1989, als der Versöhnungsprozess erst beginnen konnte, am wichtigsten?
Es ging eigentlich darum, die verschiedenen Aktivitäten, die die Ackermann-Gemeinde im Rahmen ihrer Zielsetzung der Aussöhnung zwischen Deutschen, Sudetendeutschen und Tschechen, im Rahmen dieser Aktivitäten und dieses Zieles hier in Prag, die zu koordinieren. Für mich war es eigentlich so eine Aufgabe, die ich so verstanden habe, dass ich eben einfach da bin, als einer der Sudetendeutschen, auch einer Sudetendeutschen Organisation und den Tschechen die Hand reicht.
Wenn man sagt, aller Anfang sei schwer, ich kann mir vorstellen, dass auch für Sie der Anfang nicht so leicht ausgefallen ist. Gab es auch irgendwelche Stolpersteine?
Ich muss eigentlich sagen, ich war sehr, und wenn ich im Nachhinein auch darüber nachdenke, bin ich eigentlich selber immer überrascht, dass ich eigentlich keine Stolpersteine nennen kann. Es hat ein paar Diskussionen gegeben, die vielleicht ein bisschen schärfer waren, wo ich mit radikaleren Vertretern hier diskutiert habe. Aber im Großen und Ganzen, und ich denke, ich habe das dem Firmenschild Ackermann-Gemeinde zu verdanken, dass ich eigentlich ein großes, überall wo ich hingekommen bin, ein großes Entgegenkommen vorfand.
Sie haben schon 1996 eine hohe tschechische Auszeichnung verliehen bekommen, und zwar den Masaryk-Orden. Was bedeuten für Sie diese hohen Auszeichnungen?
Ich habe es gestern auch bei der Verleihung gesagt, natürlich freut man sich über so eine Auszeichnung, vor allem wenn sie in einem entsprechenden Rahmen auch geschieht. Ich war sehr dankbar über den Masaryk-Orden, der mir im Wladislaus-Saal vom Präsidenten selber überreicht wurde. Das ist natürlich ein schönes Erlebnis. Aber ich denke, man muss dazu schon sagen, das, was dabei gewürdigt ist, dass das auf dem Hintergrund eines großen Umfeldes passiert und dass das im Grunde genommen nicht bloß meine Aktivitäten sind, sondern dass dadurch natürlich auch anerkannt und gewürdigt wird alles das, was die Ackermann-Gemeinde tut oder was also von kirchlicher Seite hier in Tschechien passiert. Bei dem Masaryk-Orden ist besonders gewürdigt worden meine Vergebungsbitte an die Tschechen. Ich habe dann zum Schluss auch noch gesagt, so ein Orden ist dann natürlich auch ein Motiv gegen die Versuchung, die Sachen abzugeben, abzuschließen und deshalb anderen zu überlassen.
Soweit das Gespräch, das Radio Prag mit dem Preisträger Pater Anton Otte führte. Und das war's auch schon wieder für heute von unserem Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit der Sendereihe Begegnungen. Begegnungen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der tschechisch-slowakischen Begegnungen, die wir in Zusammenarbeit mit der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereiten. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Unser gemeinsames Thema ist diesmal das Schulwesen. Das Wort hat zuerst meine Kollegin aus Bratislava, Miriam Baršová.
Das neue Schuljahr in der Slowakei hat eine wesentliche Änderung mit sich gebracht. Die staatlichen Schulen sind in die Hände der Gemeinden übergegangen. Wie wirkt sich die Dezentralisierung des Schulwesens auf die Selbstverwaltungen aus? Die Schulen slowakeiweit stecken in einer langfristigen finanziellen Krise. Ihre Schulden für Strom und Gas machen derzeit rund 430 Millionen slowakische Kronen aus. Staatsdotationen reichen für die Begleichung der Schulden nicht. Das slowakische Schulwesen darb am Rande der Staatsinteressen. Schuldirektoren suchen nach Sponsoren oder vermieten die Turnhallen und Internatzimmer, um den Schulbetrieb über Wasser zu halten. Nach der Inkrafttretung des Gesetzes über die Übertragung einiger Kompetenzen des Staates auf die Gemeinden, Städte und höhere Gebietseinheiten im Juli 2002 haben die Selbstverwaltungen Schulen im jämmerlichen technischen Zustand geerbt. Das Gemeindeamt im Stadtteil Bratislava-Rača musste nach den Budgetsersparnissen greifen, um den reibungslosen Anfang des Schuljahres 2002/2003 zu sichern. Bürgermeister von Rača Pavol Bielik.
Wir haben fast 2 Millionen slowakischer Kronen für die Renovierung der Schulen in Rača aufgewendet. Es war nicht leicht, wir mussten unseren Investitionsplan ändern. Zum Nachteil der anderen Bereiche haben wir bei der Geldverteilung dem Schulwesen Vorrang gegeben. Wir wollten, dass die Schulgebäude Anfang September im neuen Kleid erstrahlen.
Das Gemeindeamt Rača verwaltet derzeit 7 Kindergärten und 3 Grundschulen, in die auch Kinder aus anderen Stadtteilen sowie aus den Dörfern außerhalb von Bratislava gehen.
Sowohl die Schuldirektoren als auch die Schüler und ihre Eltern haben sich gefreut, als sie sahen, dass zum ersten Mal nach vielen Jahren hier in Rača den ganzen Sommer Schulreparaturen durchgeführt wurden.
Auf die Kompetenzenübertragung im Schulbereich hat sich das Gemeindeamt Rača langfristig vorbereitet, auch dank der Voraussicht des Bürgermeisters.
Die ganzen vergangenen 4 Jahre haben wir in unsere Schulen beträchtliche finanzielle Beträge investiert. Es waren vor allem Investitionen in die Reparaturen und zweckgebundene Unterstützung zur Verbesserung der Unterrichtsqualität. Ich bin überzeugt, dass die Investition in die Ausbildung unserer Kinder die beste Investition ist.
Die Dezentralisierung im slowakischen Schulwesen steht aber immer noch am Anfang.
Die Selbstverwaltungen haben noch wenig Erfahrungen mit derartigen Aktivitäten. Ich meine, es wird Schritt für Schritt gehen.
Die neue Legislatur ermöglicht den Selbstverwaltungen, über viele finanzielle Fragen der von ihnen verwalteten Schulen zu entscheiden. Die Finanzierung des Schulwesens wird aber auch weiterhin die Aufgabe des Staates sein. Noch einmal der Bürgermeister des Stadtteils Bratislava-Rača, Pavol Bielik.
Ohne entsprechend hohe staatliche Subventionen wird der Betrieb unserer Schulen immer problematisch sein.
Aus Bratislava kommen wir nach Prag zurück. Ein viel diskutiertes Thema im tschechischen Bildungswesen ist zweifelsohne die Reform des Schulsystems, die während der vergangenen Legislaturperiode nicht verabschiedet wurde. Diese Reform würde zweifelsohne auch die tschechischen Hochschulen betreffen, wobei man mit der Einführung von Studiengebühren in der nächsten Zeit nicht rechnen kann. Ein überzeugter Befürworter der Einführung von Studiengebühren ist zwar der für Forschung und Entwicklung zuständige Vizepremier Petr Mareš. Schulministerin Petra Buzková ist jedoch dagegen. Mareš, der im Koalitionskabinett von Wladimír Špidla die Freiheitsunion Demokratische Union vertritt, ist sich dessen bewusst, dass seine Partei nicht stark genug ist, um ihre politischen Partner von der Notwendigkeit der Studiengebühren zu überzeugen. Er bemerkte,
diese Frage ist leider zu einer politischen Frage geworden und bei den momentanen tschechischen Verhältnissen bedeutet die politische Orientierung auch den Verzicht auf Studiengebühren. Dies gilt nicht im gesamteuropäischen Maßstab. Britische Laboristen haben damit zum Beispiel keine Probleme. Bei uns werden Studiengebühren von den linken Parteien abgelehnt, als ein Mittel, das zur Diskriminierung sozial schwächerer Bevölkerungsschichten führen könnte. Ich bin davon überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich weiß jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, unsere sozialdemokratischen Partner im Kabinett davon zu überzeugen.
Wofür möchte sich der Vizepremier im Bereich der Hochschulen einsetzen?
Als Vizepremier, der für Forschung und Entwicklung verantwortlich ist, möchte ich mich vor allem für eine bessere Kommunikation zwischen Hochschulen und traditionellen wissenschaftlichen Institutionen wie der Akademie der Wissenschaften einsetzen. Ich hoffe, dass wir es während der nächsten 4 Jahre erreichen, dass die Hochschulen mit den wissenschaftlichen Institutionen im Rahmen von Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten werden.
In der Frage eventuell Studiengebühren vertreten Schulministerin Buskova und Vizepremier Marisch unterschiedliche Meinungen. Sie haben jedoch mehrere gemeinsame Vorhaben, was die angestrebte Bildungsreform anbelangt. Im Hochschulbereich sind sie beide davon überzeugt, dass die Struktur der Hochschul- bzw. Universitätsbildung geändert werden muss. Marisch zufolge geht es darum, möglichst viele Studenten auf dem Niveau des sogenannten Bachelorstudiums, eine geringere Studentenzahl auf dem Niveau der Magisterprogramme und nur die allerbesten im Doktorandenprogramm zu haben. Bislang sieht die Praxis so aus, dass damit gerechnet wird, dass die meisten oder alle Studenten das Studium mit einer Magisterprüfung abschließen. Das heißt, dass sie ca. 5 Jahre lang studieren. Marisch zufolge ist es notwendig, ein breiteres Angebot von nur 3-jährigen Studienprogrammen zusammenzustellen. Über die manchmal in Frage gestellte Qualität des Schulsystems in Tschechien sagte Petr Marisch:
Já bych neřekl, že obecně je ta kvalita špatná, ale obávám se, že...
Ich würde nicht behaupten, dass die Qualität allgemein schlecht ist. Aber wir bevorzugen immer noch traditionelle Formen des Studiums. Den weniger traditionellen Formen, wie zum Beispiel einem Studium per Internet, bieten wir nur wenig Raum. Vor allem aber sind wir gewöhnt, dass der Student das gewählte Studienprogramm 5 Jahre lang streng einhält und es wird ihm kaum angeboten, auch andere verwandte Studienfächer zu studieren und seinen eigenen Weg zu suchen. Ein anderes Problem stellt die Tatsache dar, dass zahlreiche Pädagogen, die an Universitäten tätig sind, gezwungen sind, Nebenjobs zu machen und dies wirkt sich auf deren Studenten aus. Dies ist jedoch eine Frage der Entlohnung im Schulwesen.
Mit den Erklärungen von Vizepremier Petr Marisch ist die heutige Ausgabe der tschechisch-slowakischen Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.